Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Heute mit Katja Bigalka, ausnahmsweise mal ohne meinen wunderbaren Kollegen Martin Böttcher, dafür aber mit vielen schönen Themen. Zum Beispiel beschäftigt uns heute die Frage, warum wir uns eigentlich nicht emanzipieren von den sozialen Medien und ihrer Agenda. Anlass darüber nachzudenken ist das neue Buch des Medienwissenschaftlers Roberto Simanowski, das genau dieser Frage nachgeht. Und eine tolle neue App mit dem Namen Godotify, die allein dazu dient, uns unser zum Teil ja ein bisschen stumpfsinniges Messenger-Verhalten vor Augen zu führen. Außerdem stellen wir Ihnen jetzt, wo das Ende der Sommerpause naht, schon mal eine Reihe neuer Podcasts vor, an die es sich lohnt, reinzuhören. Und wir fragen uns, wie viel unser Tippverhalten eigentlich über den Wahrheitsgehalt dessen erzählt, was wir da schreiben. Angeblich besteht da nämlich ein Zusammenhang, der sich mithilfe eines Algorithmus zeigen lässt. Musik haben wir natürlich auch für Sie, wie immer frisch aus dem Netz, wie zum Beispiel How Have You Been von dem kalifornischen Musiker Manuel Joseph Walker.
Topic.
Befinden sich die sozialen Medien an einem Peak? Steigende Nutzerzahlen sprechen jedenfalls dafür, dass die Zeiten des unaufhörlichen Wachstums vorbei sind. Aber natürlich sind noch immer Milliarden Nutzer bei Facebook, Instagram und Co. aktiv. Und das, obwohl sich nicht wirklich etwas gebessert hat. Der Versuch der Unternehmen, User dabei zu unterstützen, ihre Zeit online bewusster zu gestalten, dieser Versuch ist jedenfalls in die Hosen gegangen, kann man so sagen. Es hat sich als reine Kosmetik erwiesen. Bleibt die Frage, warum es den Usern selbst so schwer fällt, sich zu emanzipieren. Was fesselt uns an die sozialen Medien? Darüber hat meine Kollegin Vera Linz vor der Sendung mit dem Medienwissenschaftler Roberto Simanowski, Professor an der Katholischen Universität Rio de Janeiro, gesprochen. Er hat gerade ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Stumme Medien – vom Verschwinden der Computer in Bildung und Gesellschaft. Und unsere erste Frage an ihn war dann auch, ob er mit diesem Titel suggerieren will, dass die digitalen Medien eigentlich schon so selbstverständlich ein Teil von uns geworden sind, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken, wie sie unser Leben beeinflussen.
Ja, genau, das will ich damit sagen. Sie sind sozusagen überall und wir nutzen sie intuitiv und uns fehlt die Distanz zu erkennen, wie sie sich zwischen uns und die Welt, die wir mit ihnen wahrnehmen, stellen. Und wir brauchen faktisch eine solche Distanz, um die Medien überhaupt zu sehen, denn ansonsten ist das wie mit, etwa mit dem Fenster. Ne? Wenn man zu nah am Fenster steht, sieht man es nicht und vergisst auch, dass das Fenster sich dazwischen schiebt, zwischen mir und der Welt.
Nun gab es den Versuch unter dem Stichwort Time Spent Well, die Oberfläche in den sozialen Netzwerken so zu verändern, dass die User selbst mehr Kontrolle über ihr Verhalten bekommen, wenn sie online sind. Also dass sie nicht zu lange online sind, nicht die Zeit verplempern und so weiter. Im Grunde, so stellt sich jetzt heraus, ist das ja nur Greenwashing. Warum hat das nicht funktioniert?
Naja, es ist in der Tat eine Augenwischerei. Und zwar nicht, weil soziale Medien prinzipiell schlecht wären und es keine gute Variante des Schlechten geben kann. Das wäre nochmal eine andere Diskussion. Das Problem hier ist das Geschäftsmodell der sozialen Netzwerke. Sie verkaufen eben unsere Aufmerksamkeit an ihre Werbekunden. Und das wird oft vergessen und das dürfen wir eben nicht vergessen, dass das oberste Ziel eines börsennotierten und profitorientierten Unternehmens wie Facebook ist, nicht der zufriedene Kunde oder gar der emanzipierte Bürger, sondern es ist der zufriedene Aktionär. Und solange es diese Diskrepanz gibt, sind solche neu geschaffenen Möglichkeiten für die Nutzer, ihr Verhalten dann online besser zu kontrollieren, nicht mehr als Zugeständnisse an den Druck von außen. Und was Sie ansprechen, die Time Well Spent, Bewegung, die sich da durch kritische Vertreter des Silicon Valley vor 5 Jahren gegründet hatte, die ist eben Ausdruck eines solchen Druckes und auf den reagieren die sozialen Medien dann oder die Konzerne, die dahinter stehen, dann also. Aber damit kuriert man faktisch nur am Symptom des Problems, ohne dessen Quelle, also das Geschäftsmodell der sozialen Netzwerke, wirklich anzugehen.
Was sich zurzeit beobachten lässt, ist, dass dieses Geschäftsmodell Werbung zunehmend in der Kritik steht. Wie müssten denn die Oberflächen oder wie müssten die sozialen Netzwerke denn anders gebaut sein, dass sie wirklich zu einer anderen Qualität führen würden?
Naja, sie müssten so gebaut werden, dass das oberste Ziel eben nicht ist, die User um jeden Preis auf der Website zu halten, um sie möglichst lang Werbung der Werbung auszusetzen und damit die Profitrate zu erhöhen. Das ist das eine. Aber es gibt viele andere Aspekte, die hier auch gar nicht mal direkt dem Geschäftsmodell geschuldet sind, sondern auch einer vielleicht verkürzten Perspektive auf das, was in der digitalen Kommunikation Sinn macht. Also wenn wir etwa den Like-Button nehmen, der ja dazu führt, dass es so eine Art Dualismus der Evolution gibt, ja, dass man etwas liked oder eben nicht liked und dass das zu einer Entweder-Oder-Haltung führt, während wir eigentlich, wenn wir die Komplexität der meisten Probleme betrachten und ihr gerecht werden wollen, dann müssten wir eigentlich eher so eine Sowohl-als-auch-Haltung zulassen. Ein anderer Punkt ist, dass die Kommunikation viel zu schnell stattfindet durch den Information Overload, sodass man sich gar nicht wirklich auf Meldungen einlassen kann und sehr schnell und sehr parteiisch dann Meldungen liked oder weitershared, die von Freunden, also von Parteigängern sozusagen, kommen. Und das unterstützt natürlich auch keinen reflektierten Umgang mit den Medien. Das sind jetzt Phänomene, die jetzt nicht direkt dem Geschäftsmodell geschuldet sind, aber die auch in einem besseren, an einem bewussteren, ethischeren Design des Interfaces beachtet werden müssten.
Was helfen könnte, ist tatsächlich eine bewusste Reflexion darüber, was diese sozialen Medien mit uns machen. Sprich, was helfen könnte, ist Bildung. Deshalb fordern Sie, dass Schule und Universitäten die Funktionsweise der digitalen Netzwerke kritisch zum Thema machen sollten. Und dafür sagen Sie, braucht man statt Medienkompetenz Medienbildung. Worin besteht der Unterschied?
Es geht vor allem darum, von der Mediennutzungskompetenz zur Medienreflexionskompetenz voranzuschreiten. Also von der Frage, wie kann ich die neuen Medien effektiv und sicher nutzen, zur Frage, was machen die Medien eigentlich mit uns? Momentan ist es ja so, dass die Medienbildung sich zumeist darauf beschränkt, wie man eine App öffnet oder wie man seine Daten sichert oder wie man auf Cybermobbing reagiert. Und das ist auch alles wichtig. Aber diese Reaktion auf die Probleme, die die Medien in unserem Alltag, die sozialen Medien in unseren Alltag mit sich bringen, reicht nicht. Es ist faktisch eine Reduktion der Auseinandersetzung mit den Konsequenzen der digitalen Medien, die am Ende nur auf den reibungslosen Verkehr auf der Datenautobahn zielt. Was wir brauchen, ist eine Diskussion auch der Beschaffenheit dieser Autobahn, der Verkehrsregeln, die auf ihr gelten und auch eben der Besitz Verhältnisse. Und natürlich der, wenn wir mal im Bild bleiben, der gesellschaftlichen Nebenkosten des Autofahrens.
Sie ziehen ja, wenn es um Medienbildung geht, einen Bogen zur Geschichte. Also Sie gehen zurück zum Bildungsideal Alexander von Humboldts, aber auch zu Theodor Adorno. Wo liegt hier die Kontinuität aus Ihrer Sicht?
Das Humboldtsche Bildungsideal zielt auf den geistig-sittlich gebildeten Menschen, das Erziehungsideal von Adorno auf den mündigen, kritischen Bürger. In den jetzt vor allem beworbenen neoliberalen Bildungskonzepten, da geht es vorrangig um den arbeitsmarktgerecht ausgebildeten Menschen, also um Anwendungskompetenzen für die Arbeitsplätze der Zukunft, weniger um die Vermittlung eines kritischen Bewusstseins und Reflexionsvermögens, das uns letztlich auch gegen die problematischen Phänomene der sozialen Medien wappnen könnte, wie eben Simplifizierung, Filterblasen und emotionalisierten Dualismus. Und deswegen sage ich, ist es wichtig, die Schüler zu kritischen und mündigen Bürgern zu erziehen und eine allseitig geistig-sittliche orientierte Bildung anzustreben, so wie das Adorno und Humboldt vorgeschlagen haben, statt jetzt nur Bildung auf pragmatische Ausbildung zu reduzieren.
Sie haben ja auch Strategiepapiere der Politik durchforstet. Wie viel Humboldt und wie viel Adorno haben Sie denn darin gefunden?
Wenig, was die Medienbildung betrifft.
Nun befinden sich ja die sozialen Medien möglicherweise an einem Peak. Ist das nicht auch ein Zeichen dafür, dass die User satt sind, dass sie vielleicht auch sehen, was nicht optimal läuft und sich dann früher oder später wieder abwenden werden?
Ich bin mir da nicht so sicher. Also natürlich hat die Berichterstattung um die Skandal, um den Cambridge Analytica-Skandal da viel Aufsehen erregt und auch viel Skepsis. Und eine Delete-Facebook-Bewegung etwa. Und nun sind auch die Aktienwerte von Facebook gefallen. Aber ich sehe derzeit eigentlich nur, dass sich die User von Facebook wegbewegen zu anderen sozialen Netzwerken, wie Instagram oder Snapchat, die allerdings die Probleme der digitalen Kommunikation, wie etwa Information Overload oder die Vertreibung des reflexiven Wortes durch das Bild, eigentlich nur noch verstärken. Und Sie kennen ja meine These in meinem Buch Facebook-Gesellschaft, dass die sozialen Medien auch die Antwort auf ein anthropologisches oder zumindest geschichtsphilosophisches Problem sind, nämlich dass sie uns die Flucht vor uns selbst erlauben und vor dem Sinnvakuum, mit dem sich das spätkapitalistische oder postmoderne Subjekt konfrontiert sieht. Es ist genau das Problem, weil wir eben unser Leben nicht in einem narrativen Zusammenhang sehen als Baustein für ein Ziel, für einen, in diesem Fall einen gesellschaftlichen Fortschrittsprozess. Hm. Dieser Glaube ist mit den Postmodernisten uns ziemlich verdorben, denke ich. Und da hilft natürlich dieses Karussell der ewigen Interaktion über Banalitäten uns hinweg, über die Erkenntnis dieses Defizits an eigentlichem Sinn. Und die Flucht aus dieser Flucht wäre nun, um es verkürzt zu sagen, der erneuerte Glaube an alternative Gesellschaftsmodelle. Und genau davor scheuen auch die schärfsten Kritiker der sozialen Medien aus guten Gründen zurück, weswegen vielleicht es gar nicht so schlecht ist, jetzt als des Teufels Advokat gesprochen, dass die sozialen Medien uns einigermaßen dieses Sinndefizit durch das Kommunikationskarussell der ständigen Beschäftigung, der ständigen Interaktion füllen.
Klingt trotzdem ziemlich pessimistisch, dieses Fazit des Medienwissenschaftlers Roberto Simanowski. Er geht davon aus, dass die ständige Beschäftigung mit den sozialen Medien langfristig doch das Hinterfragen gesellschaftlicher Zusammenhänge lähmt. Eventuell macht uns das langfristig auch zu Zombies. Das ist jedenfalls die These, der Jochen Dreyer gleich nachgeht. Nach diesem Titel von der Band Sandals. Und das ist wiederum ein Duo, über das man im Netz nicht so viele Informationen findet. Was man weiß, es stammt aus dem kanadischen Alberta. Und es gibt eine Bandcamp-Seite, auf der alle paar Monate ein neuer, verträumter Lo-Fi-Indie-Pop-Song landet. Polished ist der mittlerweile 6. Titel der Band. Thank you. Wir bleiben pessimistisch. Eben ging es um das öffentliche Verstummen, das intensive soziale Mediaaktivität mit sich bringen kann. Jetzt wenden wir uns dem unreflektierten Gehorsam zu dem wir beim Nutzen von Messengern ja leider manchmal ein bisschen neigen. Denn wer viel über Messenger kommuniziert, kommt wahrscheinlich irgendwann schon an diesen Punkt, an dem das eigene Handeln und auch die vermeintlichen Informationen, die da auf dem Display auftauchen, gar nicht mehr so richtig hinterfragt werden. Was das langfristig mit uns macht. Das hat sich nun Jochen Dreier gefragt und hat dabei eine tolle App entdeckt, mit der sich dieses Messenger-Nutzungsverhalten ad absurdum führen lässt.
Dieser Beitrag wird nichts ändern. Wenig bei mir, unwahrscheinlich, ob etwas bei jemand anderem. Denn es geht um Messenger-Kommunikation und dieser hat sich in wenigen Jahren so tief in unser alltägliches Handeln wortwörtlich eingeschrieben, ich mache mir da keine Illusion. Allerdings sollte trotzdem die Chance genutzt werden, zu sagen, wir sind Zombies. Ich weiß nicht genau, wie viele Wörter ich auf meinem Bildschirm tippen kann, aber es sind viele. Der Durchschnitt liegt bei rund 25 bis 30 pro Minute. Ein Tempo, das sich durch Autokorrektur und andere Funktionen immer weiter erhöht hat. Die ständige Flut in Messengern, E-Mails und Push-Nachrichten bringt uns in Not, denn die Apps liefern direkt den Zeitdruck mit. WhatsApp, Telegram, Facebook, sie alle haben als Standardeinstellung ein Feature, das anzeigt, ob eine Nachricht gelesen wurde. Blaue Häkchen beispielsweise. Sie sind wie ein digitaler Staffelstab oder wie Fangenspielen. Du bist dran.
Also wenn wir zum Beispiel bei WhatsApp sehen können, dass jemand, dem ich die Nachricht geschickt habe, diese Nachricht gelesen hat, aber dann diese Person nicht antwortet. Daraus entsteht ein gewisser Erwartungshorizont, eine gewisse Erwartungshaltung. Und ich finde das sehr irritierend, wenn die nicht sofort erfüllt wird. Und ich fühle mich umgekehrt eben, also als jemand, der die Nachricht bekommt und sie dann liest, auch gleichzeitig diesem Druck ausgesetzt, dass jetzt von mir was erwartet wird.
Janina Loh ist Philosophin an der Universität Wien und beschäftigt sich mit Transhumanismus. Kommunikation ist für den Menschen natürlich normal. Messenger ändern allerdings etwas. Denn neben dem gelesenen Feature zeigen uns die Apps ebenso an, wann jemand das letzte Mal aktiv war oder es gerade ist. Diese beiden Funktionen zusammen, gelesen und aktiver Status, legen neben ihrer kontrollierenden Funktion noch etwas anderes nahe. Wir glauben der Technik mehr als dem kommunizierenden Menschen.
Some software devices are bug out.
Geräte und Software haben Fehler. Sie glitschen oder frieren ein. Dann wird angezeigt, dass du online bist, bist du aber nicht. Ich habe Freunde, die hatten intensive Gespräche über Messenger und plötzlich brach das Gespräch ab und eine Seite dachte, sie wurde absichtlich ignoriert. Und dann plötzlich geht das Gespräch weiter mit der Entschuldigung, dass es einen Telefonfehler gab. Eine Menge Leute vertrauen dem System mehr als der Person. Wo ist da die Grenze?
Der Programmierer und Teilzeitmedienkünstler Ian Nash hat zusammen mit seinem Kollegen Anastasis Germanidis ein Programm als Metapher für dieses Technikvertrauen entwickelt. Godotify. Auf dem PC heruntergeladen, logge ich mich über das Programm bei Facebook ein. Wenn jetzt jemand eine Messenger-Nachricht an mich schreibt, dann werden dem Absender ständig die hüpfenden Punkte angezeigt, die den Anschein erwecken, ich würde gerade schreiben. Mache ich aber nicht. Dafür kann ich bei Godotify in der App sehen, wie lange die Menschen den Punkten vertrauen und auf meine Antwort warten. Perfide, zynisch brillant. Der Zombie-Messenger beißt und macht den anderen ebenfalls zum Zombie. Messenger sind ein Kommunikationsraum, jedoch einer, der durch seine technische Vermittlung anders wirkt als ein Gespräch, egal ob face-to-face oder am Telefon. In dem Moment, in dem wir schreiben, öffnen wir, betreten wir den Raum. Durch die Hinweise, ob jemand die Nachricht gelesen hat oder aktiv ist, wissen wir, auch die andere Person befindet sich nun in diesem Raum oder befand sich dort zumindest kurz. Wird dann nicht geantwortet, ist es, als würde jemand eine direkte Frage oder Aussage ignorieren, einfach ohne zu reagieren aus der Tür gehen. Dabei wird die Verfügbarkeit nur suggeriert. Wir wissen ja nicht, in welcher Situation der andere Mensch wirklich ist. Ob er gerade an der Kasse stand, ins Auto stieg oder auf ein Fahrrad. Vielleicht spricht er auch einfach gerade mit jemand anderem.
Es ist ja nichts unverfügbarer als ein anderes menschliches Wesen, ne? Und diese ganzen Kommunikationstechnologien ermöglichen eben zumindest die Illusion von einer solchen Kontrolle und Verfügbarmachung des menschlichen Gegenübers.
Nun wissen wir alle um dieses unhöfliche, unangenehme Gefühl. Haben wir eine Nachricht gelesen, wollen wir den anderen nicht warten lassen oder selbst nicht lange warten. Also sitzen wir vor dem Telefon, sehen, wie angezeigt wird, dass auf der anderen Seite geschrieben wird oder hoffen durch unsere Aktivität, den anderen im Kommunikationsraum zu halten. Wir sind wie gefesselt durch die Gespräche auf Parkbänken, Zugsitzen und in der Bewegung. Den Blick nur zur Orientierung gelegentlich nach oben gewandt. Uns als Kommunikationszombies zu beschreiben, gesteuert vom ständigen Druck der Aktion und Reaktion, ist eine Möglichkeit. Janina Loh hat als Philosophin noch eine andere, nicht weniger horrorhafte Metapher.
Wenn jemand nicht aktiv gerade da ist, so wie wir das vielleicht am Telefon noch mitbekommen, sondern wir nur in einem, wie in einer Art Aura, ne, dass wir von Geistern umgeben sind, da immer eigentlich das Gefühl haben, dass jemand schon zuhört. Ne, dass jemand irgendwie anwesend ist.
Können wir nicht mehr alleine sein? Umgeben wir uns mit geisterhafter Nähe, weil wir durch räumliche Distanz zwar getrennt sind, aber die Technik uns kommunikative Nähe ermöglicht. Ob das negative Auswirkungen haben wird, auf lange Sicht, ob technisch übertragene Gespräche einmal Vorrang haben werden vor Face-to-Face, das steht nicht in den Sternen, sondern vermutlich in zukünftigen Studien. Bis dahin werden sich Messenger aber noch weiter in unsere Alltagsroutine einschreiben. Zumindest haben wir aber jetzt ein paar Minuten darüber nachgedacht, bevor wir uns allen wieder den zwischendurch eingetrudelten Nachrichten auf dem Smartphone widmen.
Ja, dann mal los. Ich habe jetzt ausnahmsweise aber mal was anderes zu tun, nämlich die nächste Musik vorstellen. Die stammt von Sonstep, einer US-amerikanischen Band mit wechselnder Zusammensetzung, die gerne mit Loops arbeitet und diesen nach und nach so eine Soundebene nach der anderen hinzufügt, dass da am Ende ziemlich komplexe Strukturen bei rauskommen. Brahma Frizz ist allerdings eine Ausnahme, eher ein minimalistischer Titel, würde ich sagen. Don't know how to tell you when you can't tell if your heart's crying out.
Breitband, Medien und Meinungen.
Ja, und die kommen heute von Markus Richter. Hallo.
Hallo.
Ja, und wir bleiben thematisch bei den sozialen Netzwerken, beziehungsweise bei einem ganz bestimmten Twitter nämlich. Da gab es diese Woche zwei Hashtags, also zwei Schlagwörter, unter denen diskutiert wurde. Men are trash und Breaking my Twitter. Fangen wir mal mit Men are trash an. Das hört sich so ein bisschen nach einer Generalabrechnung mit den Männern dieser Welt an. Wo kommt denn das her?
Der wurde durch einen Tweet der Autorin Sibylle Schick ausgelöst. Es ist ein strukturelles Problem, dass Männer Arschlöcher sind, schrieb sie da. Und sie hat dabei den Hashtag aber gar nicht verwendet. Es ist in der nachfolgenden Diskussion aufgekommen. Und sie selber ist der Ansicht, das hat sie in einem Interview mit Z gesagt, dass der Hashtag ursprünglich von rechten Trollen komme, die sie angreifen wollen. Jetzt ist er dann aber generell verwendet worden.
Und was ist dann passiert? Ist das jetzt so eine Neuauflage von MeToo, in der Frauen dann ihre sexistischen Erlebnisse schilderten? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Es hat zumindest eine ähnliche Ausrichtung gehabt. Es ging um Gewalt, Beleidigungen gegen Frauen. Aber es ist, was von dem, was ich gesehen habe, viel härter und schneller eskaliert. Wenn man jetzt in der Twitter-Suche zu dem Hashtag schaut, geht zum Beispiel das kaum um das Thema an sich, sondern eher um die Verwendung des Hashtags, ob die gerechtfertigt ist. Die einen sagen, der Zorn der Frauen würde sich so gerechtfertigt entladen und das strukturelle Problem zwischen den Geschlechtern müsse so beleuchtet werden. Und die anderen lehnen das aber ab, weil damit eine ganze Menschengruppe als Müll oder Abfall bezeichnet würde.
Gibt es denn einen Gewinner bei dieser Diskussion? Also ist sie irgendwie ausgegangen?
Nein, und als Gewinner könnte man vielleicht höchstens die unvermeidlichen maskulinistischen, frauenfeindlichen Trolle bezeichnen, die da natürlich auch wieder massenhaft am Start waren, die auf ätzendste Art und Weise Frauen beleidigen und bedrohen in den Kommentaren zu diesen Tweets. Für die wird es ein wahres Fest gewesen sein, für diese Trolle. Es zeigt, finde ich vor allem wieder eins, Twitter scheint für eine öffentliche Diskussion, also ein Gespräch, immer ungeeigneter, aber es eignet sich ganz hervorragend, um Gräben zu ziehen.
Darum geht es aber nicht beim nächsten Hashtag Breaking My Twitter, also macht mein Twitter kaputt. Hier geht es um eine Änderung von Twitter-Apps von Drittanbietern. Was hat sich denn da geändert und warum?
Twitter hat die sogenannte API eingeschränkt. Das ist die Programmierschnittstelle, auf die Twitter-Programme von Drittanbietern zugreifen müssen, um überhaupt zu funktionieren. Sie beziehen so die Daten eines Accounts und damit kann ich als Nutzerin oder Nutzer Twitter benutzen, ohne je auf der Webseite zu sein oder eine offizielle Twitter-App überhaupt zu benutzen.
Genau. Und wie wirkt sich das jetzt aus?
Das wohl Wichtigste ist, dass Twitter in den Drittanbieter-Apps nicht mehr in Echtzeit dargestellt werden kann, sondern mit ein paar Minuten Verzögerung ankommt. Man erhält auch keine Notifications auf Smartphone-Apps mehr, wenn die App geschlossen ist.
Und deswegen beschweren sich jetzt Nutzerinnen und Nutzer, dass ihr Twitter kaputt sei. Breaking my Twitter. Sind denn die Drittanbieter-Apps wirklich so wichtig?
Naja, also zum einen kann man sicherlich postulieren, dass da liebgewonnene Gewohnheit jetzt flöten geht. Nur Drittanbieter-Apps haben außerdem noch chronologische Timelines und sind werbefrei. In Twitters eigenen Angeboten wird die Timeline durch einen Algorithmus sortiert, also ähnlich wie bei Facebook oder Instagram, die das schon länger machen, wird da das Netzwerk entscheidet, was interessant sein könnte. Und zwischen den Tweets wird auch Werbung eingestreut. Und jetzt müssen sich die Nutzer entscheiden, wollen sie eine saubere chronologische Timeline mit klaren Regeln oder diesen ganzen Drumherum-Komfort, den Twitter jetzt nur noch bei sich bietet. Martin Giesler vom Social Media Watch Blog glaubt aber, dass die Nutzerinnen und Nutzer, die sich jetzt beschweren und die das auch betrifft, vor allem, ich sag mal in Anführungszeichen, nur die Power-User sind.
Und genau die Nutzer hat Twitter irgendwie mal gar nicht so sehr im Blick, sondern Twitter möchte eigentlich vor allem wirklich noch attraktiver für den Mainstream werden, für den ganz normalen Nutzer. Und diese Nutzer sollen dann bitteschön die hauseigene App nutzen und keine Drittanbieter-Apps.
Und natürlich geht es da ums Geld, denn natürlich will Twitter auch gerne mehr Werbung zeigen und damit verdienen. Aber sie wollen auch den Zugriff auf diese Programmierschnittstelle, diese API halt sich besser bezahlen lassen in Zukunft.
Bei diesen Schnittstellenveränderungen versprechen sie sich, höhere Margen zu erzielen, wenn sie eben diese Datenpakete Dritten zugänglich machen, zum Beispiel Datenanalyseunternehmen oder aber Finanzdienstleistern.
Und klar, Twitter-Analyse-Tools, die werden diese Kosten weitergeben können. Also wenn Firmen wissen wollen, wie gut sind ihre Tweets im Netz, dann werden die es sicherlich bezahlen. Aber es trifft eben auch die Apps und für die Macher der Apps ist das teilweise ein Desaster. Twitterific gab es zum Beispiel eine App kostenlos, aber wer Notifications wollte, musste $3 bezahlen und denen bricht natürlich jetzt das komplette Geschäftsmodell weg. Theoretisch ist es auch möglich, dieselben Funktionalitäten wie früher anzubieten, aber man muss jetzt halt dafür als Programmierer an Twitter bezahlen und das soll sehr, sehr, sehr teuer sein. Und ironischerweise ist es jetzt so, dass es eigentlich früher die Drittanbieter waren, die mit ihren Apps und den Innovationen, die sie gebracht haben, Twitter groß gemacht haben. Und jetzt könnte man sagen, naja, man gibt sich erst offen von Seiten von Twitter und jetzt, wo es daran geht, die Gewinne einzustreichen, macht man schön zu und macht das nur für sich.
Wenn Twitter oder jetzt andere sozialen Netzwerken solche Änderungen durchführen, dann gibt es ja manchmal Bestrebungen, Alternativen zu finden, auch wenn das ja meistens nicht so lange hält. App.net und Diaspora waren zum Beispiel Beispiele, andere soziale Netzwerke, von denen kaum noch jemand redet. Gibt es denn da noch was Neues?
Es gibt nichts, was jetzt neu erfunden wurde. Es gibt aber schon seit einiger Zeit ein dezentrales Netzwerk namens Mastodon, das jetzt wieder kommt im Rahmen dieser Debatte. Es sieht ein bisschen aus wie ein Oldschool-Twitter und es gibt verschiedene Anbieter, sogenannte Instanzen. Das heißt, wenn ich mich registriere, ist es nicht wie bei Twitter, dass ich an eine Stelle gehe, sondern wie bei einer Mailadresse. Ich suche mir erst einen Anbieter aus, mache mir dort einen Account und habe also so eine Art lokales Twitter, könnte man sagen. Und technisch ist das dann aber so gelesen, dass ich ganz normal mit allen Accounts von allen Instanzen Social Networken kann, also folgen, erwähnen, liken und so weiter.
Und ist das jetzt so ein neues Nerd-Spielzeug oder sind da wirklich viele Menschen?
Ich würde sagen, so ein Zwischending. Es gab in den letzten Tagen da schon deutlichen Zuwachs. Noch nichts jetzt Weltumspannendes, aber auf dem Server, auf den Instanzen, die vom Entwickler betrieben wird, da gab es in den letzten Tagen wohl um die 10.000 Neuanmeldungen. Und es gibt mittlerweile mehrere Instanzen mit mehreren 100.000 Accounts. Da tut sich zumindest was. Ich habe das auch mal ausprobiert. Das fühlt sich momentan an wie so Twitter vor ein paar Jahren. Und vor allem, man ist da, das muss ich sagen, in meiner Filterbubble, was ich da gesehen habe, sehr nett zueinander. Ich habe noch keinen Shitstorm gesehen. Und von wegen Alternativen zu klassischen sozialen Netzwerken jetzt noch eine Leseempfehlung. Simon Hurz hat in der Süddeutschen ein Loblied auf RSS-Feeds geschrieben. Eine ganz alte Technologie, die ermöglicht auch das Abonnieren von Podcasts zum Beispiel. Aber lässt sich eben auch für die meisten Webseiten anwenden, sodass man sich seine News selbst zusammenstellen kann und eben nicht auf die Algorithmen der Netzwerke angewiesen ist. Ja, das ist noch was für Power-User und Experimentierfreudige, beides, aber es scheint zumindest momentan ein gesteigertes Interesse an solchen Alternativen eben auch zu geben.
Und falls Sie sich diese Alternativen mal anschauen wollen, die passenden Links zu diesen und auch allen anderen Themen aus dieser Sendung und aus den Medien und Meinungen natürlich, die gibt es auf breitbanddeutschlandfunkkultur.de. Vielen Dank, Markus.
Sehr gern. I never just listen, stuck in the missing. All of the lessons I'm giving, I must be tripping. Focus my intentions and all my people tell me chill out. They tell me relax, you're pushing yourself too fast. I got this fire in my soul telling me get shit done. Can't wait for no one, I don't even wait for myself. When you're carrying baggage, moving helps. As soon as I stop to take a moment, then the weight is felt. As soon as I stop to take a moment, then the weight is felt. Maybe if I would be honest, I would free myself. Free myself. Maybe if I allowed loving, I would see myself. As soon as I stop to take a moment, simply put my head in. Just be. No fear, wake up.
Clarity von Clara Kent. Schöne Alliteration und schöne Musik, die im Übrigen vom Debütalbum dieser auch als Malerin aktiven Künstlerin aus Pittsburgh stammt. Spannende Frage. Kann man Lügner am Tippen erkennen? Früher schloss man Menschen ja an diese komplizierten Apparate an, um letztendlich dann doch ziemlich unzuverlässige Messwerte darüber zu bekommen, ob sie denn lügen oder nicht. Die heutige Technik scheint da einfachere Ansätze zu bieten. Computerwissenschaftler jedenfalls, die arbeiten an einem Algorithmus, der Lügner durch ihr Tippverhalten am Smartphone entlarven können soll. Wie der funktioniert, Carina Frohn berichtet.
Wenn es um einen möglichen Anwendungsbereich ihres Lügendetektor-Algorithmus geht, tun sich die Computerwissenschaftler der Universität Kopenhagen noch sehr schwer.
Ich bin Computerwissenschaftler. Meine Kreativität für solche Szenarien ist nicht so gut.
Nach einigem Überlegen kommt Eske Mortelson auf die Versicherungsbranche zu sprechen.
That is an insurance company app.
Da gibt es eine App von einer Versicherung. Wenn etwas gestohlen wurde, kann der Geschädigte das in der App angeben. In diesem konkreten Fall könnte man dann feststellen, ob dieser Mensch den Wert zu hoch oder die Anzahl der gestohlenen Sachen falsch angegeben hat.
Für die verschiedenen Studien haben Mortelson und seine Kollegen den Algorithmus mit Computerspielen verknüpft. Die waren im Android Store frei erhältlich. Bei einem sollten die Probanden zum Beispiel über die Farbe, die sie auf ihrem Handybildschirm sehen konnten, lügen oder die Wahrheit sagen. In einer weiteren Untersuchung ging es um die Angaben eines Geldbetrages, den sie mit einer anderen Person teilen sollten. Flunkerer wurden stets belohnt.
Dieses Modell wurde speziell mit Daten gefüttert, die wir von Smartphones gesammelt haben. Es geht darum, wie schnell Leute antworten, wie fest sie auf das Handy drücken und wie sie ihre Hände positionieren und so weiter.
Von modernen Smartphones lässt sich das Handling dank vieler sensibler Sensoren präzise ablesen. Wer seine Finger mehr bewegt, mit weniger Druck tippt und das Handy weiter von sich weghält, greift auf Lügen zurück, sagen die Forscher. Der wichtigste Indikator ist aber immer noch der zeitliche Abstand zwischen dem ersten und dem nächsten Tippen. Braucht ein Mensch hier besonders lange, lügt dieser, zumindest laut Mortelson und seinen Kollegen.
Die Theorie ist, Lügen ist kognitiv schwieriger, als die Wahrheit zu sagen. Also wenn man eine Geschichte über sich selbst erzählt, dann ist es sehr viel einfacher, eine wahre Geschichte zu erzählen, als eine falsche.
Eine Theorie aus der Lügenforschung, was für den Einzelnen jedoch länger brauchen bedeutet, das ist wissenschaftlich noch nicht geklärt.
Das sind Sachen, die findet man oft in Studien, in Gruppenvergleichen. Man findet aber auch, dass individuelle Unterschiede sehr, sehr groß sind. Das heißt, was für eine Person ein Zeichen für Lügen sein kann, muss nicht das Gleiche sein für die andere Person.
Erklärt die Diplompsychologin Christina Zuchotzki. Sie hat sich auf die Erforschung von Lügen spezialisiert. Im Labor wird eine Lüge meist vorgegeben. In der richtigen Welt entscheidet sich ein Mensch bewusst fürs Lügen und kann diese dann meist auch gut steuern.
Und damit ist es natürlich auch so, dass Leute das sehr gut beeinflussen können. Also ich kann versuchen, absichtlich schnell oder absichtlich langsam zu sein bei bestimmten Dingen, die ich eingebe. Und deswegen denke ich, dass es sehr, sehr schwierig ist, das wirklich anzuwenden. Als Forschungstool fände ich das sehr, sehr spannend.
Auch in der Sprachanalyse erreichen die Wissenschaftler bislang keine hundertprozentige Genauigkeit, wenn es ums Lügen geht, sagt Björn Schuller. Sein Spezialgebiet: Informationen aus Gesprochenem herauslesen. Der Augsburger Elektrotechniker und Informatiker denkt deshalb, dass es für zuverlässige Lügendetektoren mehr als nur die Smartphone-Daten braucht.
Ein ganz anderes tolles Merkmal ist übrigens die Asynchronität der Modalitäten. Mit anderen Worten, ich kann die Stimme verstellen, ich kann das Gesicht vielleicht verstellen, aber man merkt dann, dass es oft asynchron passiert, weil ich mich zu sehr auf eine Modalität gerade immer wieder nur konzentriere.
Zumal Lügenforschung auch immer wieder nach körperlichen Anzeichen sucht, wie eine langsame Herzfrequenz, die Aktivität einer bestimmten Hirnregion, vermehrte Schweißbildung oder auch Erröten. Auffällige Merkmale im Gruppenverhalten, für den Einzelnen wieder schwer definierbar. Eske Mortelson und seine Kollegen wollen trotzdem weiterhin auf die Smartphone-Analyse bei der Lügenerkennung setzen und diese noch verbessern.
Irgendwie auch eine ziemlich gruselige Vorstellung, finde ich. Sollte das ausgereift werden, könnte unsere Technikgläubigkeit ja auch hier ganz schnell andere Formen der Beweispflicht verdrängen. Ein bisschen leichter und fröhlicher wird es jetzt mit Susie Love, die kolumbianische Songwriterin, die momentan in Costa Rica zu Hause ist, produziert gern, so hat es unser Musikredakteur umschrieben, Bubblegum Pop. Ich würde hinzufügen, so süß und schillernd wie die Farben des Regenbogens. Valor heißt dieser Song. Jetzt, wo die ganz krasse Hitzewelle in Deutschland ja ausgestanden scheint, kann man endlich wieder mal das Gehirn einschalten. Perfekter Zeitpunkt also, sich die Podcast-App, welche auch immer man benutzt, mal wieder so richtig vollzuhauen. Maike Love hat da ein paar Empfehlungen für Sie. Neu- und Wiederentdeckungen, die zum Teil auch sehr gut zu unserem Topic heute passen, dem bevormundenden Einfluss der sozialen Medien.
Breitband Podcast-Kritik.
Derek Thompson hat Fragen. Jede Menge Fragen.
Are smartphones and social media the new cigarette of the 21st century? But why does dating online feel so much more awkward? Can Facebook fix its fake news problem? Or is its entire business built around a model designed to sell us lies?
Wie süchtig machen Smartphones und soziale Medien? Warum ist Online-Dating so merkwürdig und wie kriegt Facebook all diese Falschmeldungen in den Griff? All das erklärt Thompsons Podcast Crazy Genius. Gut gelaunt und in kleinen 20-Minuten-Häppchen.
I'm Derek Thompson. This is Crazy Genius. 8 weeks, 8 questions about how technology is changing the world and 8 answers.
8 Folgen, 8 Antworten. Crazy Genius beackert in der ersten Staffel Themen, die für jeden in der Luft liegen, der in einer digitalisierten Gesellschaft lebt. Thompson, Redakteur beim US-Magazin The Atlantic, lässt immer mehrere Perspektiven pro Thema zu Wort kommen, kart tolle Experten zusammen und bezieht am Ende jeder Folge Stellung.
Blockchain promises to fix the internet, change the world. But Walsh says, other than a risky investment scheme for my grandmother, there's not much it can do yet.
Die Blockchain? Wahrscheinlich überschätzt, weil sie für Konsumenten noch immer nicht mehr bietet als eine riskante Investmentmöglichkeit. Facebook braucht dringend Konkurrenz. Am Ende jeder Folge ist der Hörer von Crazy Genius für jeden Smalltalk gerüstet. Als aufwendig produzierte Show ist Crazy Genius aber eine Ausnahme. Storytelling, das war einmal. Die meisten neuen Podcasts sind wieder Gespräche, Gespräche, Gespräche. So auch der Talkomat, eine Eigenproduktion von Spotify Deutschland. Das Konzept ist simpel. Zwei Promis treffen zu einem Blind Date aufeinander, so richtig mit Augenbinde lupfen im Studio.
Hey, wow!
Und dann rein ins Gespräch.
Das ist ja eine große Ehre.
Echt? Warte mal, ich muss mal. Klingt ja gut an hier. Ich grüße dich. Und ich kenne dich nicht, das ist mir total peinlich. Wer bist du?
Ich bin Arnim. Ich spiele in einer Rockband, die heißen Beatsteaks.
Herzlich willkommen in meinem Leben. Tag. Boah, wie schön.
Wie schön.
Oft kennen die beiden sich nicht, womit sie dann aber alleine klarkommen müssen. Denn bei der Dreiviertelstunde Gespräch ist kein Moderator anwesend.
Die Gesprächsthemen bestimme ich, der Talkomat, eine emotionslose, algorithmusgesteuerte Maschine mit geiler Stimme.
Mal ist das Ergebnis, das da auf Autopilot entsteht, banal. Manchmal kommen ganz erstaunliche Gespräche heraus. Oder es wird dadaistisch.
Ich liebe den Baumarkt. Da gibt's für mich, für mein Verständnis, gibt's da alles. Alles.
Es ist bei mir.
Wie Darknet in analog. Da gibt's alles.
Ja, so ungefähr.
Wem das zu seicht ist, dem sei die Ezra Klein Show empfohlen. In diesem Podcast-Klassiker spricht Ezra Klein, ein profilierter US-Journalist und Gründer von Vox.com, mit hochkarätigen Gästen.
Hello and welcome to the Ezra Klein Show on the Vox Media Podcast Network. This is a big episode. My guest today is Hillary Clinton. You might remember her from such elections as 2008 and 2016.
My guest this week is Paul Krugman. My guest is Melinda Gates.
Jaron Lanier, welcome back to the podcast.
My guest is Mark Zuckerberg.
Klein diskutiert, was ihn als US-Linksliberalen bewegt. Über Trump und Geschlechtergerechtigkeit, über Veganismus und das bedingungslose Grundeinkommen, über Rassismus, Internet und Technologie. Das liefert oft wertvollen Hintergrund, um die großen Entwicklungslinien unserer Zeit zu verstehen. Neben den Gästen lebt der Podcast von Kleins Gesprächsführung. Locker, mit erkennbar eigener Meinung und ohne Angst vor der Konfrontation. Doch warum eigentlich immer nur Menschen interviewen?
I'm pretty tall. I guess you might have walked into me. Hopefully not. People sometimes tie their dogs on a leash to me. I also am a holder of notices. So people who are looking for nannies, babysitters, lost dogs, you'll find those stuck onto me.
Dürfen wir vorstellen, der Laternenfall Maeve interviewt im neuen Radiotopia-Podcast Everything is Alive. Es ist die alte Fantasie. Wenn die Dinge um uns herum lebendig wären, was würden sie wohl erzählen?
What am I fundamentally? Once the soda's gone, the can remains, but bye-bye me, I think.
Und so philosophiert hier die Cola-Dose darüber, was von ihr bleibt, wenn sie dereinst ausgetrunken sein wird. Eine witzige Idee, die nebenbei auch einmal all diese Laber-Podcasts ein bisschen auf die Schippe nimmt. Wermutstropfen? Die Folgen sind so lang, dass der Gag der sprechenden Objekte leider fast schon zu nerven beginnt. Bleiben noch die beliebtesten Gesprächspodcasts überhaupt. Die über Sex nämlich. Für sie ausprobiert kann ich versichern, die können sie sich sparen. Eigentlich. Wäre da nicht dieser Überraschungserfolg aus Großbritannien?
Jamie, why are we here?
We're here because my dad's written a porno.
Your dad's written a porno.
Erotic literature.
Why?
Es ist schon ein paar Jahre her, da entdeckte der britische Autor und Regisseur Jamie Morton, dass sein Vater, ein pensionierter Bauarbeiter, unter Pseudonym im Selbstverlag einen Pornoroman herausgegeben hatte. Titel Belinda blinkt. Den fand sein Sohn so unfreiwillig komisch, dass er sofort begann, ihn gemeinsam mit Freunden in einem Podcast vorzulesen und zu kommentieren.
Belinda lay back in the leather chair and spread her legs wide as requested. Her vaginal lids popped open and her labial
thickness was there.
Yeah, let's stop there. I mean, I'm no expert on the vagina. Alice, maybe you can enlighten us. Does a vagina have lids?
I have never thought of it as a Tupperware box.
Vagina-Deckel, die einfach so aufspringen? Nur eines von hunderten verunglückten erotischen Bildern des Buches. Der Roman strotzt nur so von sprachlicher Unbeholfenheit, faustdicken Plottlöchern und einem wenig kundigen Blick auf die weibliche Anatomie. Und die drei Podcaster lassen keinen Gag darüber auf dem Weg liegen. Diese Kombination macht My Dad Wrote a Porno zu einem herrlich albernen Vergnügen.
und brachte insgesamt schon über 100 Millionen Downloads.
Das klingt in der Tat sehr lustig. Fragt man sich natürlich, was der Vater zu diesem Podcast sagt. Mein persönlicher Favorit ist er auf jeden Fall aus Michael Loves Liste. Und mit der sind wir jetzt schon am Ende dieser Breitbandausgabe angelangt, die Sie natürlich wie auch alle anderen Beiträge und Interviews dieser Sendung immer wieder hören können auf breitbanddeutschlandfunkkultur.de oder Sie abonnieren uns gleich als Podcast. Hier geht es nun auf jeden Fall gleich weiter mit unserem Theatermagazin Rang 1. Heute live von der Ruhr-Triennale. Ich bin Katja Bigalke und ich sage Tschüss mit Mr. Hong und August 30. Machen Sie es gut.